Gemeinsam weiterdenken hoch 6. Der Podcast der Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Gemeinsam weiterdenken hoch 6. Wir haben unseren Kreis erweitert. Wir wollen hier zukünftig gemeinsam weiterdenken mit KollegInnen und WissenschaftlerInnen aus allen Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Mein Name ist Julia Oelkers, ich bin Redakteurin im Team der Hochschulkommunikation der HWR Berlin. Mit mir hier im Studio sind heute meine Kolleginnen Gisela Hüttinger von der HTW Berlin und Sibylle Baluschek von der Evangelischen Hochschule Berlin. Gisela, du bist ja damals auf uns zugekommen. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, mit welcher Idee und wie alles entstand.
Gerne. Ich wollte eigentlich einen Podcast für meine Hochschule machen, also für die HTW Berlin, begann mit der Recherche und entdeckte euren Podcast. Ich hörte rein, die Gespräche gefielen mir gut und ich sah keinen Grund mehr, ein Parallelformat aufzusetzen. Warum, dachte ich mir. Und der Titel Gemeinsam weiterdenken war ehrlich gesagt eine Steilvorlage. Das kann man doch auch in größerem Stil, dachte ich mir. Ich sprach euch an, mit Erfolg, wie wir heute wissen, und die anderen Hochschulen waren dann auch sehr schnell mit dem Boot.
Ja, Gisela, ich habe mich auch sehr gefreut, dass du uns angesprochen hast. Für uns als EHB ist Gemeinsam Weiterdenken hoch 6 eine großartige Möglichkeit, unsere Forschung und Perspektiven in die Runde mit einzubringen. Und gerade im Kontext von sozialer Gerechtigkeit, Inklusion und Bildungsgerechtigkeit sehen wir hier großes Potenzial für einen gemeinsamen Austausch und die interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Wir wollen also über Themen und Forschungsprojekte an unseren Hochschulen sprechen. Viele dieser Forschungen und Arbeiten beschäftigen sich mit Themen, die direkte Auswirkungen auf die Gesellschaft haben und für viele Bürgerinnen und Bürger interessant sind. Die Beiträge in diesem Jahr stehen alle unter dem Motto Demokratie gestalten.
Dafür wollen wir pro Jahr 6 gemeinsame Podcast-Folgen aufnehmen und in jeder Folge werden 2 Hochschulen Projekte vorstellen und besprechen. Los geht es heute mit Gesprächen aus der HTW Berlin und der HWR.
Ja, ich freue mich sehr über diese Zusammenarbeit. In dieser Episode sprechen wir gleich mit Dr. Karl Melchers über die Wirksamkeit von verboten rechtsextremer Vereinigungen. Los geht es aber mit einem Gespräch über Europapolitik.
Genau, ich spreche mit Professor Dr. Björn Hacker darüber, wie es mit der Europäischen Union weitergehen könnte und weitergehen sollte. Die Europäische Union tut sich immer schwerer damit, Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart zu finden. Und sie verliert Akzeptanz. Die einen wollen wieder zurück zu nationalstaatlichen Strukturen, andere möchten die Kompetenzen der EU beschneiden, wieder andere fordern grundlegende Reformen. Wie soll es weitergehen mit der EU? Darüber spreche ich mit Björn Hacker. Er ist Professor für europäische Wirtschaftspolitik an der HTW Berlin und Europa beschäftigt ihn seit vielen Jahren. Und ein kleiner Spoiler, er hat den Mut noch nicht verloren. Herzlich willkommen, lieber Herr Hacker. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch nehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Frau Hüttinger. Es ist immer gut, über Europa zu sprechen und ich glaube, in diesen Zeiten ganz besonders.
Wohl wahr, da stimme ich Ihnen sofort zu. Europa steckt in der Krise, ich hatte es schon gesagt, und über einige dieser Krisen und Probleme wollen wir heute sprechen. Für alle wird die Zeit definitiv nicht reichen. Wir konzentrieren uns auf die Themen Migration, wirtschaftliche Unsicherheit, Klimawandel und die Globalisierung. Aber wir wollen natürlich auch darüber sprechen, wie es der EU gelingen könnte, aus dieser Krise herauszukommen. Wir fangen mit der Migration an. Mit diesem Thema haben die Parteien am rechten Rand sehr erfolgreich Stimmung gemacht. Das hat in Deutschland die letzte Bundestagswahl wieder gezeigt. Hat die EU beim Thema Migration versagt, Herr Hacker?
Ach, Frau Hüttinger, ich weiß nicht, wer ist die EU, frage ich da gerne zurück. Die EU ist ja nicht nur das Europäische Parlament, die Europäische Kommission, sondern es sind eben auch wir alle, die Mitgliedstaaten, die Bürgerinnen und Bürger. Und bei dem Thema Migration muss man sehr deutlich sagen, dass es die Mitgliedstaaten waren, die fast 10 Jahre lang es nicht geschafft haben. Also seit dem größeren Migrationswellen nach dem Bürgerkrieg in Syrien nicht geschafft haben, zu einer Einigung zu kommen, wie das künftige Asylsystem aussieht. Das heißt, die EU, ja, das sind eben dann verschiedene Blockiererinnen, Blockierer, Vetomächte, Mitgliedstaaten, die vielleicht bestimmte Aspekte der gemeinsamen Politik nicht wollen. Und deswegen tue ich mich immer sehr schwer damit zu sagen, dass die EU versagt habe.
Das kann ich nachvollziehen. Nun haben sie es aber geschafft. Auch das war im Wahlkampf Thema. Also nun haben sie sich auf eine Reform dieses gemeinsamen europäischen Asylsystems geeinigt. GEAS ist der Kurzbegriff dafür. Könnten Sie kurz erklären, was dahinter steckt? Ist das die Einigung, die nötig wäre?
Naja, also eine Minimallösung. GEAS erstmal, natürlich wie üblich in der EU, ein Akronym. Das ist das, was vielen immer ja auch zu schaffen macht. Die EU wirft mit Akronymen, glaube ich, wie kaum eine andere Institution um sich. Und das gemeinsame europäische Asylsystem GEAS ist eben jetzt im Jahr 2024, wie gesagt, nach 10 Jahren auf den Weg gebracht worden. Was sind die Kernpunkte dabei? Erstens, man möchte den Schengen-Raum aufrechterhalten. Zweitens, man möchte Asylverfahren schon an den Außengrenzen der EU auf den Weg bringen und das in beschleunigter Art und Weise. Und noch ein dritter Punkt, das ist ein kleiner Solidaritätsmechanismus, falls sehr viele Migrantinnen und Migranten kommen, dass eben diese auch verteilt werden können. Oder wenn Mitgliedstaaten sagen, wir wollen partout keine Menschen bei uns aufnehmen, dass sie dann sich finanziell an der Umverteilung beteiligen. Das ist ein Minimalkonsens. Und Sie haben gefragt, ob das jetzt wirklich schon des Pudels Kern ist. Ich bin kritisch, denn wir haben einen kleinsten gemeinsamen Nenner der Mitgliedstaaten hier gesehen und der liegt am Schutz der Außengrenze. Das war allen wichtig. Also der Schutz der gemeinsamen EU-Außengrenze, während andere Themen eben nicht so stark beleuchtet worden sind, zum Beispiel ein besserer Solidaritätsmechanismus, zum Beispiel das sehr wichtige Thema Integration in die Wirtschaft, Integration in die Gesellschaft, zum Beispiel auch Arbeitsmigration als großes Thema und eben nicht nur Flucht.
Also in Kraft treten soll das ja erst im Juni 26. Glauben Sie denn, dass es funktionieren kann? Oder sind da noch einige Hausaufgaben zu machen, auch von den Mitgliedstaaten? Sie sprachen Integration an, also Integration in den Arbeitsmarkt, in die Gesellschaft etc.
Also man muss natürlich auf der Habenseite verbuchen, dass wir überhaupt es geschafft haben, jetzt uns zu einigen nach 10 Jahren Streit. Und das ist eben auch die EU, dass es sehr verschiedene Interessen gibt. Gleichzeitig, wie gesagt, diese Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, Schutz der Außengrenze und das andere unter ferner Liefen, das ist natürlich für die Zukunft nicht besonders gut. Und es kann sein, dass wir in sehr naher Zukunft das schon wieder erneut überarbeiten müssen. Gleichwohl, wenn es wichtig ist, den Schengen-Raum aufrechtzuerhalten, dann ist der erste Schritt damit getan. Es ist der Einstieg in einen Solidaritätsmechanismus. Und es ist eben die Idee, dass man Verfahren auch beschleunigt durchführen kann. Gleichwohl würde ich sagen, es ist eine Illusion von einigen Mitgliedstaaten zu glauben, dass man immer noch in diesem Bereich souverän ist. Also ich nenne mal Viktor Orban in Ungarn, der sagt, wir wollen einfach gar keine Migrantinnen und Migranten. Das wird nicht funktionieren. Mit dieser Ansage wird man das Thema Migration natürlich nicht bewältigen können. Und deswegen sind die europäischen Staaten gezwungen, hier zu enger zusammenzuarbeiten und genau auch zu dem, was Sie gerade gesagt haben, im Bereich der Integration. Hätten wir im Bereich der Integration 2015/16 schon intensiver angefangen, die Menschen, die hergekommen sind, zu integrieren in die Gesellschaften, dann hätten wir heute auch nicht so viele Defizite in diesem Bereich.
Ja. Nun wird ja dafür noch ein bisschen Zeit sein. Kommen wir zur Ökonomie. Eigentlich war, beziehungsweise ist es ja bis heute der Anspruch der EU, wirtschaftliche und soziale Unterschiede in den Mitgliedsländern auszugleichen, so dass sich der Wohlstand überall Schritt für Schritt annähert. Ist das, wenn Sie zurückblicken, ist das Ihrer Ansicht nach gelungen?
Na, es kommt darauf an, welchen Zeitraum ich jetzt mir anschaue. Wenn ich in langen Linien denke, dann gibt es durchaus sehr viele Erfolge. Man denke an Südeuropa, man denke an Mittelosteuropa. Es gibt im Wirtschafts- und Sozialbereich durchaus einige Konvergenzeffekte, die wir da sehen können. Ich will aber nicht verhehlen, dass es natürlich neben diesen Konvergenzen auch Divergenzen gibt. Und zwar innerhalb der Mitgliedstaaten haben wir eine sehr starke Trennung zwischen Metropolregionen, die boomen und natürlich auch den Reichtum und Arbeiterinnen, Arbeiter, Angestellte anziehen und anderen Regionen auf dem Land, die eher abgehängt sind und wo die Infrastruktur vielleicht verfällt, die arm sind. Also das ist ein Problem innerhalb der Mitgliedstaaten. Und zum anderen hat jede Krise der letzten Jahre, und Sie haben es eingangs erwähnt, wir haben den letzten paar Jahren sehr, sehr viele Krisen erlebt. Jede ökonomische Krise hat die Drift verstärkt. Das heißt, die Divergenz ist größer geworden. Und das ist natürlich ein großes Problem.
Ja. Was könnte man denn in Zukunft besser machen? Sie haben, das weiß ich aus der Lektüre eines Ihrer Bücher, beispielsweise ein europäisches Wirtschafts- und Sozialmodell ins Gespräch gebracht. Wie könnte so etwas aussehen? Also könnte man da noch stärker nivellieren, angleichen?
Also wir haben, wenn wir die EU uns anschauen, müssen wir sagen, sie ist ja auf zwei Füßen gebaut. Das eine ist natürlich ein Friedensprojekt und nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Und das andere zugleich, also zum gleichen Zeitpunkt auf den Weg gebracht, ist natürlich ein ökonomisches Projekt. Und dessen höchste Ausformung sind der gemeinsame Binnenmarkt und die Wirtschafts- und Währungsunion. Und der Binnenmarkt beispielsweise und aber auch die Währungsunion, das ist natürlich klar, das ist ein Bereich, in dem sich die Unternehmen sehr stark im Wettbewerb einander gegenüberstehen. Und das ist auch gut. Wir haben nur in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass dieser Wettbewerb sich immer weiter ausgeweitet hat von den Unternehmen auf verschiedene Wirtschaftsmodelle. Was ist das beste Modell? Auf verschiedene Wohlfahrtsstaaten, Sozialstaaten. Wer organisiert seine Wohlfahrt am besten? Auf Standortkonkurrenz, auf Bereiche wie Steuerdumping, Lohndumping, Sozialdumping. Und das ist natürlich nicht gut. Also Dumping ist nie gut. Und da setze ich an mit meiner Idee eines europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells und sage, ja, wir haben Einheit in Vielfalt. Das ist ein Wahlspruch der EU und der gilt. Wir sind unterschiedlich, aber wir benötigen in dieser Welt doch durchaus gemeinsame Standards, gemeinsame Indikatoren, gemeinsame Benchmarks, auf die wir uns konzentrieren können. Seien das ökonomische, also das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf beispielsweise, seien das Aspekte, wie ich denke, an die kürzlich erst auf den Weg gebrachte Mindestlohnrichtlinie der EU, die also keinen einheitlichen Mindestlohn vorgibt, aber die sagt, naja, ihr solltet schon gucken, dass ihr etwa 60% des Medianlohns je Nationalstaat abdecken könnt. Und in diese Richtung, glaube ich, muss man weiterdenken.
Standard war jetzt schon das richtige Stichwort. Die EU will ja eigentlich auch den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren, beziehungsweise auf Null kommen. Das zumindest hat sie sich vorgenommen. Was würden Sie sagen, wie weit ist dieser grüne Umbau der Wirtschaft vorangekommen?
Ja, wir sind immer noch am Anfang, aber der Weg ist gemacht, würde ich sagen. Der erste Schritt ist gemacht. Und der European Green Deal, wie er heißt, das ist wirklich ein Umbau der Wirtschaft, wie wir ihn so noch nie erlebt haben. Das ist mit der größte Umbau der Wirtschaft. Und da muss man sehen, das wird natürlich nicht nur von Vorteil sein, das wird auch extreme Kosten erzwingen. Das heißt, es werden bestimmte Industrien, nehmen Sie in Deutschland die Autoindustrie, nicht mehr so funktionieren wie früher. Die werden umstellen müssen auf Elektromobilität. Wir werden in vielen Bereichen und sei es im privaten Heizungskeller eben andere Anlagen brauchen. Das heißt, da entstehen Kosten. Und Sie haben vorhin auch die Wahlen angesprochen. Das ist natürlich ein Punkt, dass in Wahlen immer die Frage gestellt wird, wer bezahlt das eigentlich? Und wollen wir diesen Weg wirklich gehen? Wenn wir heute in die USA schauen, dann gibt es dort Kräfte, die sagen, das stimmt doch alles gar nicht. Ja, der Klimawandel, wir ignorieren den einfach oder nehmen den als nicht gegeben hin und gehen in eine ganz andere Richtung. Und hier sollte Europa sein eigenes Modell fahren. Sollte sagen, wir müssen Kräfte zusammenbinden. Nicht jeder Staat in der EU muss ein klimaneutrales Wirtschaftsmodell neu erfinden, sondern wir sollten das Beste, was wir jeweils können, zusammenbinden, um eben auf diesem Weg des European Green Deal weiterzukommen. Und die bei diesem Prozess vielleicht verlieren, die müssen natürlich aufgefangen werden, denn sonst wenden die sich ab. Sonst sagen die, das ist nicht meine Zukunft. Da habe ich Angst um mein bisheriges Lebensmodell. Ich will Ihnen sagen, Willy Brandt hat schon in den 70er Jahren gesagt, wenn wir eine Wirtschaftsunion gründen, dann brauchen wir auch eine Sozialunion. Und das gefällt mir. Und es ist erstaunlich, dass es schon in den 70er Jahren ein großes Thema war und dann wieder in der Versenkung verschwunden ist. Wenn wir die Wirtschaft klimaneutral umbauen, müssen wir uns gleichzeitig auch sozial um die kümmern, die da nicht mitkommen von alleine auf dem Markt. Und deswegen brauchen wir eben auch die Sozialunion.
Kommen wir vom europäischen Binnenmarkt zum Weltmarkt. Europa wird ja auch durch die fortschreitende Globalisierung herausgefordert. Und Sie haben in einem Interview einmal gesagt, die EU müsse ein Schutzschild gegen die Globalisierung sein. Wie könnte ein solcher Schutzschild aussehen?
Naja, wie eben gesagt, in den USA beispielsweise geht man jetzt, was Klimawandel angeht, eine andere Richtung. Mein Petitum wäre, wir sollten dem nicht folgen, sondern eben ein eigenes europäisches Modell auf den Weg bringen. Und die EU sollte selbstbewusst sollte sehr selbstbewusst diese Idee vertreten. Nämlich zu sagen, wir entwickeln unser eigenes Modell. Das ist in der Zukunft ein klimaneutrales Wirtschaften. Das ist eine digitalisierte Wirtschafts- und Arbeitswelt, die aber auch all die mitnimmt, die sie vielleicht als Verlierer sehen würden. Das ist ein europäisches, spezifisch europäisches Wirtschafts- und Sozialmodell. Und wir haben, das sollte man nie vergessen, wir sind 450 Millionen Einwohner hier. Das heißt, wir haben eine Kraft. Wir sind der größte Binnenmarkt der Welt. Und das wird immer so getan, als müssten wir Europäerinnen und Europäer uns nach den anderen richten. Nach den Chinesen, nach den Amerikanern, nach anderen, nach der Globalisierung. Nein, das stimmt nicht. Sondern wir haben durchaus die Möglichkeit, Standards zu setzen. Wir haben das in der Vergangenheit bewiesen. Teilweise in Umwelt- und Klimastandards, beim Datenschutz beispielsweise, aber auch beim Wettbewerbsrecht und vielen anderen Sachen. Und warum sollte das nicht auch in anderen Bereichen möglich sein? Ich möchte eine EU, die fähig ist, die Globalisierung zu gestalten. Diese Gestaltungskapazität kann kein Nationalstaat der EU alleine machen. Gemeinsam können wir es. Und das ist das, was ich als Schutzschild gegen die Globalisierung verstehe.
Glauben Sie, dass diese Stärke, 450 Millionen Einwohner, größter Binnenmarkt, dass die auch nutzt, wenn es beispielsweise um die Zölle geht, die der amerikanische Präsident noch im Munde führt, vielleicht schon verhängt hat, wenn unser Podcast ausgestrahlt wird?
Sicher. Ich zeige meinen Studierenden ab und an immer von Destatis, also dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, die Übersicht, wer im vergangenen Jahr die wichtigsten Handelspartner Deutschlands waren. Und das gibt dann so Balken auf der Folie und dann melden sich die Ersten und sagen, ach ja klar, man sieht USA, ach ja, man sieht China bei Exporten, Importen. Und dann schüttle ich den Kopf und sage, das ist nicht die Antwort, die ich möchte. Und dann kommt meistens irgendeine Studentin, ein Student auf die Idee und sagt, ach so, ja, wir müssen einfach die europäischen Staaten addieren. Und dann ist das der größte Balken. Und das ist eben der Vorteil. Wir tun immer noch die Mehrzahl unseres Handelsvolumens mit unseren direkten Nachbarn in der Europäischen Union, zumindest auch mit denen, die direkte Anrainer der EU sind, abwickeln. Und das müssen wir natürlich stärken. Aber wenn Sie nach den Zöllen fragen, natürlich wird uns das hart treffen in ganz Europa. Genauso wie es andere, Kanada, Mexiko, auch sehr hart trifft, was die neue US-Administration dort auf den Weg bringt. Gleichwohl muss man sagen, Trump ist nicht der Erste, der da negativ rangeht. Und das sagt auch Barack Obama, hat uns schon gewarnt, hat gesagt, es kann nicht sein, dass ihr Europäer eure Produkte an uns verkaufen wollt, aber selber kaum amerikanische Produkte kauft. Und schauen Sie, auch das erzähle ich meinen Studierenden immer. Es gibt in Deutschland so ein Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 schon, in dem steht, dass man eben eine ausgeglichene Außenhandelsbilanz haben soll. Das heißt, etwa so viel exportieren, wie man importiert. Das tun gerade wir Deutschen als exportgetriebenes Land nicht. Und das tut Europa, die Eurozone vor allem insgesamt auch nicht. Und die Antwort, die harte Antwort, sind eben Zölle. Und um das zu vermeiden, müssten wir eben die Binnenwirtschaft stärken, das heißt Buy European.
Mal schauen, ob diese These oder ob dieser Appell taugt. Sie haben jetzt die Studierenden schon ins Gespräch gebracht. Sie haben mit Ihren Studierenden selbst auch schon Veränderungsvorschläge unterbreitet. Welche waren das? An wen gingen die? Erzählen Sie mal. Sie sind ja nicht nur Wissenschaftler, sondern Sie sind auch in der Hochschullehre tätig und arbeiten mit Ihren Studierenden zur EU.
Ja, und da gab es vor ein paar Jahren, das war die erste Amtszeit von Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin, da gab es eine neue Idee, eine Konferenz zur Zukunft Europas. Und es war die Idee, mehr Bürgerbeteiligung auf den Weg zu bringen. Das war noch gerade in den letzten Zügen der Corona-Pandemie, sodass das sehr stark digital aufgesetzt worden ist. Und wir haben uns als Kurs daran beteiligt, in unserem Bachelor Wirtschaft und Politik. Die Studierenden haben in Arbeitsgruppen neue Ideen für die EU entwickelt. Vielleicht waren die nicht alle originär nur von den Studierenden, aber sie haben eben Ideen entwickelt und wir haben sie dann diskutiert mit Vertretern der Arbeitgeber, Vertretern der Gewerkschaften und mit einer Europaabgeordneten, Gabriele Bischoff hier aus Berlin. Und die Ideen sind auf einer Plattform hochgeladen worden und das ist mir noch in Erinnerung. Also wir hatten einmal die Idee, dass die EU Kommunen dabei unterstützen sollte, um den Green Deal umzusetzen, wenn Windräder gebaut werden, dass die Gemeinde da einen Benefit von hat, dass sie daran verdienen. Das war eine Idee, damit der Green Deal schneller läuft und die Akzeptanz für diese Maßnahmen zu erhöhen. Wir haben ja vorhin erst davon gesprochen. Und das andere, das war eine lustige Idee, ja, ein Erasmus-Austausch für Senioren. Das war eine Idee, um Europa enger zusammenzuführen, Netzwerke nicht nur in der ganz jungen Generation, sondern auch in der älteren Generation auf den Weg zu bringen. Was will ich damit erreichen? Ich will damit natürlich erreichen, dass die Studierenden sich Gedanken über den europäischen Mehrwert machen. Also wenn wir bei Handelsbeziehungen gerade gesagt haben, es gibt vielleicht sowas, Andrew Bradford hat das mal genannt, den Brüssel-Effekt, also alle Welt will mit diesem 500 oder 450 Millionen Einwohner-Binnenmarkt Handel treiben, dann gilt es innerhalb Europas natürlich zu gucken, was ist der Mehrwert, wenn wir es nicht national machen, sondern wenn wir es wirklich gemeinsam europäisch auf den Weg bringen. Und ja, diesen Gedanken diskutiere ich gern mit unseren Studierenden und hoffe, dass sie diesen Gedanken dann auch weitertragen. Denn nur wenn man das eben wirklich weiß und erlebt hat, dann wird Europa auch als schützenswert erscheinen.
Sie sind ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Sie haben einen neuen Studiengang, einen Masterstudiengang Europäische Wirtschaftspolitik auf den Weg gebracht. Hoffen Sie auf Absolventinnen, die im europäischen Sinne agieren?
Das wäre schön, ja. Ich meine, ich habe selbst im Ausland studiert, habe meinen Master im Ausland gemacht, habe da sehr viel positive Erfahrungen mitgenommen und ich sage den Studierenden immer, es geht dabei nicht allein nur um das Fachliche, sondern es geht eben auch darum, einmal in einem anderen Land zu leben, vielleicht Sprache zu lernen, vielleicht eine andere Kultur als zu Hause mitzubekommen, neue Leute kennenzulernen. Das macht Europa aus, diese Einheit in Vielfalt, diese Vielfalt kennenzulernen. Und wie ich eben sagte, um Europa zu verteidigen und wertzuschätzen, ist das unglaublich wichtig, diese Erfahrungen zu sammeln. Und deswegen haben wir einen gemeinsamen Master gemacht mit einer Fachhochschule in Wien, der FH des BFI Wien. Und das ist ein Joint Degree, das heißt ein gemeinsamer Abschluss. Die Studierenden sind ein Semester in Wien, ein Semester in Berlin und kriegen einen Abschluss von beiden Hochschulen. Und auch das dient im Kleinen schon mal natürlich zum Austausch.
Eigentlich sind die Zeiten ja, finde ich, gut geeignet, um Europa wieder schätzen zu lernen. Jetzt, wo sich die Machtverhältnisse weltweit ändern und man den Eindruck hat, Europa ist stärker denn je auf sich selbst zurückgeworfen. Wie würden Sie das einschätzen? Das wäre jetzt auch meine Abschlussfrage. Eigentlich sind es gute Zeiten für Europa. Es sind schwierige Zeiten, aber eigentlich gute für Europa. Oder wie würden Sie das einschätzen?
Jein, wenn wir die richtige Entscheidung treffen. Ich würde in der Tat nicht mehr so negativ wie noch wie vor ein paar Jahren. Habe ich oft gesagt und geschrieben, dass die EU am Scheideweg steht und wir wirklich uns überlegen müssen, angesichts des Wachstums von rechtsnationalen Bewegungen, ob die EU noch in dieser Form überlebensfähig ist. Aber heute sehe ich auch, dass die Herausforderungen, die Krisen dieses 21. Jahrhunderts so intensiv sind, dass wir zusammenarbeiten müssen. Geopolitisch insbesondere, das Thema Verteidigung, Außenpolitik ist jetzt ganz oben auf der Agenda, aber das gilt auch für unser künftiges Wirtschaftsmodell. Wir haben es vorhin Wirtschafts- und Sozialmodell gemacht, das Soziale sollte nicht hinten runterfallen und das Wirtschaftsmodell natürlich auch klimaneutral. Also ich glaube, auch der und dem Letzten wird langsam klar, Europa ist unsere Lebensversicherung. Ich meine das jetzt wirklich auch wörtlich im Sinne der Sicherheitspolitik gegenüber einem aggressiven Russland, gegenüber einem Westen, der Brüche bekommt oder vielleicht so nicht mehr existiert, jedenfalls nicht mehr unter der Schirmherrschaft der Amerikaner. Das ist ein Riesenproblem und aus diesem Problem kann natürlich auch eine Chance erwachsen. Das wäre sehr schön.
Vielen Dank. Das war ein sehr eindringliches Plädoyer für Europa, für die Europäische Union. Vielen Dank, Herr Hacker. Danke.
Gerne.
Europa ist unsere Lebensversicherung. Dieser Satz klingt mir jetzt noch in den Ohren. Gisela, du hast ja das Gespräch geführt. Was hat dich am nachhaltigsten beeindruckt?
Das leidenschaftliche und sehr gut begründete Plädoyer für Europa. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen. Das fand ich wirklich großartig. Und ich bin deshalb sehr gespannt auf das nächste Gespräch. Da geht es um die Wirksamkeit von Verboten rechtsextremer Organisationen.
Nach diesem europäischen Ausblick schauen wir jetzt nach Deutschland. Auch hier geht es darum, die Demokratie zu gestalten, aber auch zu verteidigen. Nämlich gegen Angriffe, die zum Beispiel von rechtsextremen Organisationen und Vereinen ausgehen. Mit mir hier ist jetzt meine Kollegin an der HWR Berlin, Jenny Hirl. Jenny, stell du doch unseren Gesprächsgast und das Thema kurz vor.
Wir sprechen heute mit Dr. Karl Melchers, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Beauftragter für Antisemitismus an der HWR Berlin. Er forscht zusammen mit Professor Dr. Christoph Kopke an einem Projekt, das sich mit den Wirkungen des Verbots rechtsextremer Organisationen beschäftigt. Dabei interessieren sie sich weniger für die juristischen Aspekte, sondern mehr für die soziologischen und politischen. Karl, was genau untersucht ihr denn?
Ja, vielen Dank, dass ich hier bei euch sprechen darf heute. Danke für die Einladung. Wir untersuchen in unserem Projekt Verbote gegen rechtsextreme Vereinigungen, wie du schon gesagt hast, Danny. Und es geht uns eigentlich um einen politischen und sozialen Prozess, der dort stattfindet, den wir dort untersuchen. Und damit betreten wir gewissermaßen auch ja in dem Umfang, in dem wir das machen, durchaus Neuland. Es gibt vereinzelte politikwissenschaftliche Arbeiten dazu und es gibt eine ganze Reihe von juristischen Arbeiten dazu. Was aber eigentlich das Projekt so spannend macht, ist, dass es insgesamt der Augenmerk auf dieses bestimmte Mittel des Vereinsverbots in Deutschland als Teil einer wehrhaft demokratischen Verfassung vergleichsweise selten wissenschaftlich untersucht wird, im Gegensatz zu dem sehr viel bekannteren, aber sehr viel seltener stattfindenden Parteiverbot nach Artikel 21 Grundgesetz. Dieses Artikel 9 Grundgesetz fällt so ein bisschen aus der öffentlichen Debatte heraus.
Vielleicht kann ich da mal gleich dazwischen fragen oder nachfragen. In Deutschland gilt ja nach dem Grundgesetz Vereinigungsfreiheit. Also alle Menschen haben das Recht, sich in Vereinen zu organisieren. Dabei gibt es 3 Grundsätze, die eingehalten werden müssen. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Einhaltung der Strafgesetze und der Gedanke der Völkerverständigung. Wenn jetzt ein Verein gegen eins dieser 3 Grundprinzipien verstößt, kann ein Verbotsverfahren eingeleitet werden. Vielleicht kannst du mal erklären, wie funktioniert denn so ein Vereinsverbot?
Ich muss da gleich ein paar Korrekturen einwerfen. Also okay. Zum einen haben nicht alle Menschen in Deutschland das Recht, sich in Vereinen zu organisieren, sondern alle Deutschen. Es ist ein sogenanntes deutsches Recht, aber es wird übersetzt als Staatsbürgerrecht. Also für Ausländer gelten nochmal etwas schärfere Bedingungen und das ist auch im Vereinsgesetz geregelt. Das andere ist, Vereine können verboten werden, nicht die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sich richten, sondern gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Auch hier ist eine etwas andere Formulierung. Das ist eigentlich etwas breiter verstanden als freiheitlich-demokratische Grundordnung oder zumindest nach dem jetzigen Verständnis. Da gibt es zurzeit kein Bundesverfassungsgerichtsurteil dazu.
Wie geht ihr denn jetzt in dem Forschungsprojekt vor? Also mit wem sprecht ihr jetzt darüber? Wer interessiert euch da? Wer genau?
Eigentlich alle, die damit etwas zu tun haben. Und zwar, das betrifft ja wirklich sehr viele unterschiedliche Seiten. Wir betrachten den Verbotsprozess als einen politischen Prozess. Das heißt, wir gucken einerseits auf diejenigen, die das vorbereiten. Wir sprechen mit Polizei und Verfassungsschutz. Wir sprechen mit den Verantwortlichen in den Ministerien. Wir sprechen aber auch mit Angehörigen der Zivilgesellschaft, also denen, die vielleicht auch auf ein Verbot hingewirkt haben. Also man muss dazu sagen, diese Verbote treffen ja sehr unterschiedliche Organisationen. Die treffen kleine regionale Organisationen, die treffen aber auch große bundesweite Organisationen, die mit teilweise sogar international vernetzt sind.
Kannst du mal Beispiele sagen?
Ja, also für eine große bundesweite hätte man zum Beispiel das Verbot von Blood and Honor in dem Blood and Honor Neonazi Musiknetzwerk im Jahr 2000 unter Otto Schily als damaligen SPD-Innenminister. Wir haben aber auch regionale Gruppen, die wir untersuchen, zum Beispiel den Schutzbund Deutschland aus Brandenburg, der 2006 durch Innenminister Schönbohm, CDU, damals verboten wurde. Das heißt, und da geht es wirklich in einen kleinen Kreis von vielleicht 15 Personen. Und bei dem Blood and Honor Netzwerk ist das ein viel größerer Kreis mit einer größeren Auswirkung. Das heißt, die werden da letztlich gleich behandelt. Das Mittel bleibt eigentlich bleibt dasselbe. Ob ein Verbot wirksam ist, das hängt auch ein bisschen davon ab, wer ist ein bisschen der Auge der Betrachterin, des Betrachters. Das heißt, ein zivilgesellschaftlicher Akteur, ein Pfarrer im ländlichen Raum sieht die Wirkung eines Verbots ganz anders als meinetwegen ein Innenminister. Ja? Oder eben ein betroffener Neonazi. Aber auch Polizei oder Gerichte können das auch total unterschiedlich bewerten. Was ist ein wirkungsvolles Verbot? Für die Polizei ist das ein Verbot, wo die entsprechende Gruppierung in dem Raum, wo sie nervt, Stress macht, nicht mehr auftritt. Für den Innenminister ist das vielleicht ein gutes Verbot, eines, das nach außen hin symbolisiert, bis hin zum Ausland, im Falle des Schutzbund Deutschlands 2006 verboten während der Fußball-WM oder im Anlauf auf die Fußball-WM, verbreitet diese Organisation in Brandenburg ein Flugblatt gegen den Fußballspieler Gerald Asamoah, einer der ersten schwarzen Nationalspieler in Deutschland, dass ihn grob rassistisch verunglimpft, wogegen er klagt und daraufhin verbietet das Innenministerium Brandenburg diese Vereinigung. Und Schönbohm stellt sich bei einer Pressekonferenz vor die Presse, hält dieses Flugblatt hoch und sagt, hier, sowas ist in unserem toleranten Brandenburg nicht erlaubt. Also das heißt, da geht es auch um die Signalwirkung, den Ruf des Landes Brandenburg in dem Falle. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach darum geht, es gibt ein größeres Problem und der Staat möchte Handlungswirkungen zeigen. Etwa, das beobachtet man viel in dieser ganzen Serie von Verboten in der Zeit kurz nach der Wiedervereinigung, den sogenannten Baseballschlägerjahren, als eine ganze Reihe von neonazistischen Vereinigungen, Kleinstparteien unter dem Vereinsrecht verboten wurden.
Könntest du nochmal beschreiben, welche Rolle dem Verfassungsschutz in so einem Verbotsverfahren genau zukommt?
Ja, der Verfassungsschutz hat eine ganz wichtige und ganz zentrale Rolle. Es geht hier vor allem um die Vorbereitung des Verbots. Also die Informationen, die das Innenministerium, die das Verbot vorbereitet, es gibt in der Regel eine eigene Abteilung in dem Innenministerium, das ist von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich geregelt, die das Verbot quasi juristisch vorbereitet und die bekommt dafür Informationen vom Verfassungsschutz, vom polizeilichen Staatsschutz. Unterschiedlich, je nach Verbotsverfahren. Da hat der Verfassungsschutz eine ganz klar wichtige Rolle. Ja, es gibt eine bekannte, auch gerade aus der liberalen, linksliberalen Öffentlichkeit bekannten Kritik an dem Verfassungsschutz. Insbesondere erinnern wir uns da besonders an den NSU-Komplex nach dem Bekanntwerden der Selbstenttarnung der neonazistischen Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund. Da gab es erhebliche Kritik am Verfassungsschutz und da gucken wir uns auch ganz genau eine Organisation, nämlich in Thüringen, ein Bundesland, in dem es übrigens bisher kein einziges Verbot einer rechtsextremen Vereinigung auf Landesebene gab. Da gucken wir uns ganz speziell an, warum wurde der Thüringer Heimatschutz als im bundesweiten Kontext einer der wichtigsten zentralen Neonazi-Akteure der Zeit. Warum wurde denn der seinerzeit in Thüringen nicht verboten? Und da liegt es nahe, dass eben führende Personen aus dem Thüringer Heimatschutz eben Quellen des Verfassungsschutzes waren. Und da stellt sich immer wieder die Frage, wie transparent funktioniert der Verfassungsschutz? Juristisch müssen Vereinigungen, gilt das Legalitätsprinzip. Wenn eine Vereinigung sich aus Ansicht der Behörde gegen den Gedanken der Völkerverständigung oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet, wenn das in ihren Augen erwiesen ist, dann müssen sie dies verbieten. Das ist kein Opportunitätsprinzip, sondern das muss sie dann tun. Die Frage ist, wird das in der Praxis auch wirklich so gemacht? Oder gilt dann vielleicht doch irgendwie Quellenschutz über Legalitätsprinzip? Das wäre ja ein schwerwiegender Verdacht.
Ich muss das immer nachfragen. Also du meinst, wenn der Verfassungsschutz es feststellt, dass hier gegen den Gedanken der Völkerverständigung verstoßen wird, muss er eigentlich agieren?
Also dann muss das, also wenn die Innenbehörde davon das so mitbekommt, der Innenminister, die Innenbehörde, wenn denen quasi klar gesagt wird, dass es hier der Fall ist, dann sagt das zumindest der Wortlaut des Grundgesetzes so aus.
Was ich mich gefragt habe, als wir das Gespräch vorbereitet haben und ich die Namen gesehen habe von den Vereinigungen, die in den letzten Jahren verboten wurden, ist, warum sie sich so offensichtlich Namen geben, die ihre Gesinnung so preisgeben. Ne? Also wir haben zum Beispiel die Aktionsfront Nationaler Sozialisten oder den Nationalen Widerstand Dortmund. Wo man ja wirklich nicht lange raten muss, worauf das Ganze abzielt. Und früher oder später muss ja jemand darüber stolpern, warum sie sich nicht subtiler benennen. Offensichtlich ist das ja der Wunsch, sich so konkret in der Gesinnung auch zu zeigen, richtig? Auf die Gefahr hin, dass man erkannt und verboten wird.
Ja, ganz so läuft das dann auch wieder nicht. Also der Name alleine reicht ja nicht aus, um ein sich richten gegen die verfassungsmäßige Ordnung zu begründen, sondern natürlich kann der das Innenministerium sich nicht einfach hinstellen und irgendeine Vereinigung verbieten, sondern diese Vereinigungen werden in der Regel vom Verfassungsschutz überwacht. Dann erscheint die Namen wird über die im jährlich erscheinenden Verfassungsschutzbericht berichtet. Das ist eine Warnung an die entsprechende Vereinigung. Hey, wir haben euch auf dem Schirm. Ihr müsst euch entweder mäßigen oder da kann was passieren. Und in der Regel wird es eben doch irgendeinen Anlass geben, warum genau in dem Moment dann eine Vereinigung verboten wird. Das heißt, es gibt eine gewisse Spannung in der Realität zwischen diesem Legalitätsprinzip, dem einerseits geltenden und einem gewissen Element von Opportunität. Ja, nationaler Widerstand Dortmund, das war der große Abwasch nach dem Auffliegen des NSU. Da wurden etliche Nazi-Kameradschaften bundesweit so innerhalb von einigen Jahren in unterschiedlichen Bundesländern und auch bundesweit verboten.
Habt ihr denn schon Zwischenergebnisse? Also könnt ihr zu der Wirkung von Verboten, kannst du da schon was sagen?
Die systematische Untersuchung der Interviews und des in Archiven gewonnenen Materials, mit dem Prozess beginnen wir gerade erst. Aber wir haben so ein paar so Hypothesen, was das angeht. Also es gibt zum Beispiel einmal die beabsichtigte Wirkung, das ist die Zerschlagung von Strukturen, der Entzug von Ressourcen. Es ist auch ein Akt der politischen Kommunikation, wie ich vorher gesagt habe. Das ist eine Signalwirkung an die Gesellschaft, aber auch diese Gruppierungen, so geht's nicht. Ja, es demonstriert die staatliche Handlungsfähigkeit und es gibt bei der tatsächlichen Wirkung dann noch ein paar Fragen, die dann offen bleiben. Zum Beispiel, manchmal kriegt man so als Frage, ja, die Meinungen verschwinden nicht. Ja, das kann man auch nicht machen. Also das ist auch nicht der Zweck, sondern es geht darum, quasi wirklich die Organisationsmöglichkeit zu entziehen und die Mittel zu entziehen, um ja oft auf der Grundlage der demokratischer Grundrechte gegen die Demokratie vorzugehen. Wir sehen aber auch, dass es eigentlich nicht wirklich gelingt, so etwas wie eine Vielzahl von existierenden Neonazi-Organisationen, die gibt es, auf die weicht dann die Szene dann irgendwie in der Regel irgendwo auf.
Also das wäre ja eine Frage, ob die nicht daraus lernen und sich dann einfach so organisieren, dass es eben nicht, dass sie so unterm Radar bleiben sozusagen.
Also Lernprozesse sind natürlich immer auf allen Seiten zu sehen. Also auch die Verbotsverfügungen verändern sich im Laufe der Jahrzehnte durchaus beträchtlich und sind heute sehr viel ausgefeilter, als sie das vor 20, 30 Jahren waren. Einen Lernprozess auf Seite der Szene gibt es insofern, dass sie sich auch juristisch sehr viel versierter wird und sehr spezialisierter. Man hat dann schon quasi Anwälte und Anwältinnen, die sich auf diese Verbote spezialisiert haben, dann wird dann schon direkt die Klage eingereicht. Und also natürlich gibt es, das ist auch ein Teil der Untersuchung eines politischen Prozesses, dass eben ja ein Verbot in den 1990er Jahren vielleicht auch anders aussieht, als es heutzutage vielleicht ist.
Aber selbst wenn so ein Verbot scheitert, ist es sinnvoll, grundsätzlich sie auszusprechen?
Die scheitern eigentlich sehr selten.
Okay.
Wir haben seit Gründung der Bundesrepublik sind unserer Zählung nach, das ist gar nicht so leicht zu zählen, kann ich vielleicht noch was zu sagen, haben wir etwa 114 rechtsextreme Vereinigungen, die verboten wurden. Das klingt erstmal nach sehr viel. Das sind im Vergleich zu dem, wie viele rechtsextreme Vereinigungen sich so im Neonazi-Szene-Umfeld erweiterten Rechtsextremismus so tummeln, gar nicht so viele. Ja, sind sie sinnvoll? Also, und von denen scheitern sie eigentlich sehr selten, weil die werden in der Regel sehr, sehr gut vorbereitet. Es gilt als große Schlappe. Innerhalb der Behörden möchte man vermeiden, dass ein solches Verbot gerichtlich scheitert. Das heißt, man versucht, die verbotsfest zu argumentieren. In der Geschichte der Bundesrepublik sind, glaube ich, also weniger als 5 wurden jemals von Gerichten aufgehoben. Das Verfahren gegen die Kompakt GmbH vom vorigen Jahr ist durchaus in vieler Hinsicht unterscheidet sich von den Verbotsverfahren, wie sie sonst kennen.
Wie ist das denn mit dem Verbot? Ist ja noch nicht klar, wie das entschieden wird und wie das weitergeht. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, worum geht's da und wie ist da der Stand?
Ja, voriges Jahr hat Innenministerin Nancy Faeser die herausgebende GmbH, die die Zeitschrift Kompakt, ein zentrales als zentrales Medium innerhalb der ja rechtsextremen Szene verboten. Das ist für sich gesehen noch gar kein so ungewöhnlicher Vorgang, dass, wenn eine Vereinigung verboten wird, ein Medium, das diese Vereinigung herausgibt, dann eben auch mit verboten ist. Das gab es, also es gibt etliche Vereinigungen, die von Verboten betroffen waren, die auch irgendwelche Zeitschriften herausgegeben haben. Ja, Blood and Honor hatte auch so ein Fanzine, was es rausgebracht hat. Die Frage ist hier tatsächlich, dass es hier um eine Organisation geht, deren hauptsächlicher Zweck das Herausgeben einer Zeitschrift ist. Und die Frage ist hier, ob das quasi das Pressefreiheit betrifft und Artikel 5 Grundgesetz. Und das wird die Entscheidung sein, die wahrscheinlich jetzt im Juni dieses Jahres das Bundesverwaltungsgericht zu entscheiden hat. Ja, die Meinungen gehen da sehr weit auseinander.
Was bedeutet wehrhafte Demokratie? Vielleicht für dich ganz persönlich auch.
Also wehrhafte Demokratie, der Begriff wurde geprägt in den 1930er Jahren durch den damals schon sich im Exil befindenden deutschen Politikwissenschaftler und Juristen Karl Löwenstein. Und das, der entstand in einer Zeit, in der die Demokratien in Europa ganz generell von dem, ja, von faschistischen Bewegungen bedroht waren und diese sich schon in Deutschland und Italien schon durchgesetzt hatten. Und was der damals untersuchte, ist, warum haben sich quasi in bestimmten, der untersuchte gar nicht so sehr, warum haben sich dieses, hat sich der Faschismus in Italien und in Deutschland durchgesetzt, sondern warum hat er sich in den anderen Ländern nicht durchgesetzt? Und der kam dann zu dem Schluss, ja, weil in Frankreich, in Finnland, in der Tschechoslowakei die entsprechenden faschistischen Organisationen verboten wurden.
Also dann sind diese Verbote doch sinnvoll.
Wir leben heute natürlich nicht in der Zeit des Endes der Weimarer Republik oder des der faschistischen Bewegungen von damals mit ihren ja militanten Massenparteien und ihren bewaffneten Schlägertrupps in ja tausender Stärke. Wir erleben allerdings schon eine wachsende Popularität von ja in Teilen rechtsextremen Parteien, einen Anstieg an rechtsterroristischen Tendenzen und einen Anstieg der von rechtsextremen Straftaten in Deutschland, wie wir ihn ja eigentlich in der Zeit Geschichte der Bundesrepublik eigentlich noch nicht erlebt haben. Insofern, ich finde alle Mittel, die in irgendeiner Weise dagegen beitragen, sinnvoll. Verbote alleine tun es in der Regel nicht. Sie müssen eingebettet werden in eine generelle Strategie, um diesen entsprechenden rechtsextremen Tendenzen das Wasser abzugraben. Auch hier war übrigens die Verfassung der Bundesrepublik auch in ihren sozialstaatlichen Komponenten immer schon etwas, was darauf so aufgebaut wurde, also den Gedanken hatte, so etwas wie den Nationalsozialismus in Deutschland zu verhindern. Also eingebettet in eine solche Strategie, und das sehe ich leider viel zu wenig in Europa, in allen westlichen Demokratien, wo wir zurzeit ein Erstarken von rechtspopulistischen, rechtsextremen Bestrebungen auf vielen Ebenen sehen. Ja, da finde ich, da passiert in der Gegenwart zu wenig.
Okay, vielen Dank für das Gespräch.
Das war die erste Folge unseres Berliner Hochschulpodcasts Gemeinsam Weiterdenken hoch 6. Weitere Infos und Links zu den besprochenen Themen findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns natürlich über Likes und Empfehlungen.
Wir hoffen, das neue Format hat euch neugierig gemacht. In der nächsten Episode sind die KollegInnen von der Alice-Salomon-Hochschule und der Evangelischen Hochschule Berlin am Start. Wir freuen uns schon auf die nächste Runde Gemeinsam Weiterdenken hoch 6.
Free audio post-production by Alphonic.com.